Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium St. Josef in Ingolstadt und mein Name ist Marion Kuhl. Die Bitte Jesu, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinen Weinberg zu senden, ist ein klares Gebetsanliegen des Herrn, um geistliche Berufe zu beten. Bei Radio Horeb hören Sie regelmäßig Berufungsgeschichten, Lebenszeugnisse wie Diakone, Priester, Gottgeweihte oder auch Bischöfe, den Ruf Gottes erfahren haben und zu dem geworden sind, was sie heute sind. Heute haben wir für Sie eine ganz spannende Lebensgeschichte. Sie hören, wie ein Jurist, Opernsänger, Moderator, schließlich Priester und Ordensmann wird. Heute ist Pater Ralf Heiligtag Mitglied der priesterlichen Lebensgemeinschaft Vororatorium St. Josef in Ingolstadt. Und wie es dazu kam, das erzählt er uns heute. Grüß Gott, Pater Ralf.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Pater Ralf, Sie saßen selber viele Jahre auf der anderen Seite des Mikrofons als Rundfunkredakteur, Moderator des Bayerischen Rundfunks. Ist das jetzt für Sie seltsam, wenn Sie auf einmal der Gast sind?
Auf jeden Fall ist es neu. Ich habe ja auch ein paar Jahre Pause gemacht. Die letzte Sendung war im Januar 2008, eine große EBU-Übertragung mit einem Liederabend aus einem Sendewagen heraus und jetzt vor meinem Schreibtisch zu Hause. Insofern schon was Neues, was anderes und ich bin sehr gespannt, wo uns der Heilige Geist heute hinführen wird.
Genau, und darum geht's auch heute, wie der Heilige Geist Sie geführt hat in Ihrem Leben. Sie sind Mitte, Ende 40 und erst letztes Jahr zum Priester geweiht worden, weil Sie eben beruflich schon viel vorher gemacht haben. Ich habe es eben schon angeschnitten und wie es dazu kam, das werden Sie uns heute erzählen. Fangen wir mal ganz von vorn an. Stammen Sie denn aus einer christlichen Familie?
Genau genommen schon. Ich bin in Bamberg geboren worden, in Oberfranken, ist ja auch ein Erzbistum, in einem Vorort dort in Bischberg aufgewachsen. Da ist man sozusagen automatisch katholisch getauft, mit dem Fruchtwasser der Mutter, könnte man sagen. Aber natürlich, ich bin 74 geboren. Das ist anders als ein Entscheidungschristentum, wie es man sich vielleicht heute vorstellt. Das sind so die Reste der ausgehenden Volkskirche gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, mich hat der Einfluss nicht besonders überzeugt. Ich war als Kind kein Ministrant. Ich tat mir schwer mit der Kirche, mit dem Religionsunterricht. Das hat mich nicht wirklich angesprochen. Insofern bin ich ein ganz klassischer Vertreter meiner Generation. Und in dem Augenblick, wo ich wählen durfte, habe ich sofort katholische Religion abgewählt. Der Ethiklehrer war dann noch schlimmer, dann habe ich es wieder zurückgewählt. Aber es brauchte doch ein paar Jahre, bis ich in meiner Sinnsuche zum Christentum zurückgekommen bin.
Wurde denn in der Familie der Glaube da praktiziert, dass man zur Messe ging oder wie sah das aus?
Ich hoffe, meine Mutter wird mich hinterher nicht schlagen, aber nach meiner Erinnerung, die natürlich sehr subjektiv ist, war das eben diese typische Form des Praktizierens. Das heißt, wenn der Junge eben zur Erstkommunion oder Firmung gehen soll, muss, dann wird es ein bisschen intensiviert und wenn dann diese Pflichtpunkte vorbei sind, dann wird es wieder ein bisschen lockerer gehandhabt. Aber jetzt in dem Sinne, wie ich jetzt heute als neubekehrter oder wiedergeborener Christ so eine Gebetsbeziehung zu einem lebendigen Du Jesus gegenüber, das habe ich als Kind so nicht wahrgenommen.
Wenn das schon als Kind so war, was für eine Rolle hat denn der Glaube in der Jugend gespielt?
Ja, eigentlich gar keine. Also ich war bei vielen Dingen engagiert. Ich war ein bisschen mit sportlich unterwegs. Ich war Leistungsruderer. Ich habe mich bei den Pfadfindern engagiert. Die waren interkonfessionell. Ich habe ein bisschen Musik gemacht. Und die Pfadfinder waren schon eine ziemlich arrogante Truppe, die so sagten, ja, Ministranten, das sind die Typen, die zu unsportlich sind für einen Sportverein und zu wenig musikalisch, um irgendwas Musikalisches zu machen. Aber ich hoffe, dass ich diese Jugendfehler abgelegt habe.
Was haben Sie musikalisch gemacht?
Nicht so viel wie später. Mein Vater hatte eine Vorstellung, dass es schön ist, wenn man in geselligen Runden Musik machen kann. Und sein Wunsch war selbst, Akkordeon zu spielen. Das hat er in mich hineinprojiziert. Und deswegen sollte ich Akkordeon lernen, was aber nie so richtig gezündet hat bei mir. Und mit 16 habe ich dann angefangen, in der Band zu spielen, weil man das halt so macht, auch von den Pfadfindern her mit der Gitarre anzufangen. Und als ich dann feststellte, dass ich nicht in der Lage bin, jetzt zweite Stimme zu halten, bin ich mit 17 erstmals in Schulchor gegangen. Und da hat sich dann diese Dimension des Gesangs für mich eröffnet. Mit 18 die erste Gesangsstunde und dann ging es auch zum Studium nach Bayreuth weiter.
Was haben Sie zunächst studiert?
Nachdem ich ein klassischer Generalist bin, was mir ja auch jetzt in meiner priesterlichen Existenz so einige Mehrarbeit einheimst, hat der Berufsberater gesagt, ja, Leistungskurs Deutsch und Mathe, dann machen Sie doch mal Jura, sprachliche Ausdrucksfähigkeit, logisches Denkvermögen. Und so kam es dann auch, dass ich eben aus Mangel an besseren Ideen nach Bayreuth gegangen bin, weil man dort eine Fakultät hatte, wo Jura und Wirtschaft unter einem Dach sind, also man ganz normal das Staatsexamen machen konnte und parallel dazu in einem Zusatzstudium einen Sondertitel Wirtschaftsjurist erwerben. Also konnte ich die beiden Fächer recht gut kombinieren und das war so der Start ab Herbst 93.
93, also, und wie sind Sie dann zur Oper gekommen als Jurist?
Ja, in Bayreuth ist der Weg zur Oper nicht weit, können manche sagen. Der Hintergrund ist relativ einfach gewesen. Ich hatte eben erste Kontakte zu Chorsingerei in Bamberg bereits geknüpft, zur Musikerkanterei. Und da gab es eine Mitsängerin, die in Bayreuth so eine Art Laborantin war an der Uni. Und die hat mir eine Zeitungsanzeige unter die Nase gehalten, dass ein Opernstudio Männerstimmen sucht. Das war überhaupt nicht auf meinem Schirm, Oper oder in so einem kleinen Club da zu singen. Aber ich habe die dumme Angewohnheit, dass ich mir denke, warum nicht, probierst du das halt mal aus. Und dann bin ich da aufgeschlagen. Das ist ein Verein, den es immer noch gibt heute, der mit einfachen Mitteln komplette Opern inszeniert. Man baut selbst die Kulissen, man fertigt selbst die Kostüme an und macht das dann so in den kleineren Spielorten um Bayreuth herum. Und da habe ich dann relativ schnell mich vom Papageno bis zum Grafen in Lorzingswilschütz hochgearbeitet. Und natürlich, was in Bayreuth auch nicht ausbleibt, ist, dass man dann auch mal für die Festspiele vorsingt, das heißt für den Extrachor. Und da hatte ich dann das Glück, 3 Jahre lang in den Meistersingern im dritten Aufzug in der Festwiese dabei zu sein.
Wenn Sie bei uns im Studio wären, dann hätte ich Sie gerne mal vorsingen lassen. Das jetzt am Telefon ist ein bisschen schlecht, aber Sie haben mir ein Stück geschickt, was Sie mal gesungen haben. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Ein Stück von Schubert, ein kurzes, Die böse Farbe, das klingt jetzt etwas abenteuerlich. Um was geht's denn da?
Das ist viel weniger abenteuerlich, als Sie glauben. Das ist ein Stückchen aus der schönen Müllerin, dem Zyklus von Franz Schubert. Es war wirklich eines meiner schönsten Projekte, die ich gemacht habe, mit einem Gitarristen zusammen, Klaus Jeckle, damals Nürnberg, jetzt wohnt er in Stuttgart, der einen ganz traumhaften Gitarrenton hat. Und wir haben damals, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, also knapp 20 Jahre ist das bestimmt her, haben wir dieses Projekt ein bisschen größer aufgezogen, haben eine Homepage gestartet, haben im Studio vom Bayerischen Rundfunk mit einem befreundeten Technikerkollegen so ein Demo aufgenommen. Das ist ein kleiner Demo-Ausschnitt. Das führte zu verschiedenen Auftritten, die wir machen konnten. Und der schönste war, ich glaube, im Sommer 2006 oder 2007 in der Fränkischen Schweiz im Schloss Unterleinleiter, wo wir diese Geschichte des Müllerburschen, der sich unglücklich verliebt und am Ende in den Teich stürzt, tatsächlich an 7 verschiedenen Stationen im Schlosspark nachstellen konnten. Das ist ein Lied relativ vom Ende, ich glaube die Nummer 16, Böse Farbe. Er hat eine Schwierigkeit mit der lebensfrohen Farbe Grün und versucht, diesen Schmerz in diesem Lied aus sich herauszubrüllen.
Und das singen Sie da gerade? Dann hören wir da mal hinein.
Ich möchte ziehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün nicht wär, da draußen in Feld und Feld.
Ein Auszug aus der schönen Müllerin von Schubert, Die böse Farbe, gesungen vom heutigen Pater Ralf Heiligtag, der heute bei uns zu Gast ist, seine Berufungsgeschichte erzählt. Pater Ralf, wenn Sie so auf der Bühne standen, Opern gesungen haben, vermissen Sie das manchmal heute?
Ja und nein. Ich hatte lange Zeit, mich vom lieben Gott umgarnen zu lassen, dass ich mich auf den Weg des Priestertums einlasse. Es waren insgesamt 7 Jahre, die ich Zeit hatte, in Erfurt drüber nachzudenken, wie das werden sollte. Und 7 Jahre sind noch eine lange Zeit, um Abschied zu nehmen vom Singen.
Für mich war das eine ganz bewusste Entscheidung. Gut, die Theaterzeit liegt hinter mir, jetzt kommt was Neues. Und deswegen ist die Wehmut momentan überhaupt nicht ausgeprägt, weil ich das gut leben konnte. Das war auch für mich so einer der wichtigen Antriebe. Ich hatte ja alle Scheine im Jurastudium, als zum ersten Mal die Frage aufkam, ob ich mit Musik, mit Gesang beruflich was machen sollte. Und da war eben schon meine sehr solide bürgerliche Erziehung im Vordergrund, die sagte, nee, wenn, dann machst du was richtig fertig. Und deswegen habe ich dann das Gesangsstudium eben parallel zum Rechtsreferendariat begonnen und konnte auf die Art und Weise eben diesen Lebenstraum wirklich auch leben und tun und habe das im Rahmen meiner Möglichkeiten, denke ich, auch ganz gut gemacht und hatte dann in diesen Erfurter Jahren auch sozusagen von Jahr zu Jahr auch Möglichkeit, mich davon zu verabschieden. Und jetzt habe ich natürlich eine andere Bühne, die ich bespiele, die von innen heraus eine ganz andere, ja, wie soll ich sagen, Befriedigung oder Rechtfertigung gibt, weil ich eben nicht mehr Geschichten anderer Menschen erzähle, die zweitwichtig sind, sondern weil ich jetzt die Gelegenheit habe, die wichtigste Geschichte der Menschheitsgeschichte zu erzählen. Und das, was gibt's Größeres?
Ja, genau. Und Liturgie und Gesang gehört ja auch irgendwo zusammen. Und dann
so ist es.
Ja. Ein Punkt haben wir noch nicht angeschnitten. Jura, Opernsänger, wie kamen Sie ans Radio noch?
Ist auch schön, dass Sie danach fragen. Ich habe mit der Vorsehung immer wieder Kontakt gemacht, ohne dass es mir am Anfang bewusst war. Der Weg ans Radio war genauso wie der eigentlich zum Operngesang. Ich hatte nie vor, Musiker zu werden, schon gar nicht Oper. Und ich hatte auch nie vor, ans Radio zu gehen, weil nie jemand gesagt hat, du hättest irgendwie eine interessante Stimme oder du kannst was gut vortragen. Das war im Rahmen, es müsste im Frühjahr 2001 gewesen sein. Ich habe natürlich vieles nebenher gemacht, um Geld zu verdienen, auch Geburtstage gesungen und das war der 60. Geburtstag einer Gattin. Der Ehemann hatte sich Verdi-Arien gewünscht. Die haben wir dann, glaube ich, in Rot bei Nürnberg gemacht, in so einem besseren Restaurant. Und nach dem Auftritt, nach 3 oder 4 Verdi-Arien, kam ich dann mit dem Auftraggeber ins Gespräch und er fragte mich dann, was ich so tue. Sagte ich, ja, ich bin eigentlich Volljurist, habe gerade das zweite Staatsexamen gemacht, möchte jetzt aber was anderes tun, weil ich mein Gesangsstudium eben voll finanzieren möchte. Und wenn ich als Jurist arbeite, sehe ich kaum eine Vereinbarkeit. Und dann kam er von sich mit dem Vorschlag, ja, dann machen Sie Radiosprecher. Das hat auch Thomas Quasthoff in seiner Anfangszeit beim NDR gemacht. Und dann sagte er, ja, ich sitze auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg. Ich bin Leiter der Rundfunkbetriebstechnik GmbH und ich kenne den Studioleiter und die suchen immer Leute und ich rufe sie Montag früh an. Da sagte ich, ja, guter Mann, schön, toll, machen wir. Und dachte, ja, das sagen alle, ich mache was und dann macht er nichts. Pustekuchen, der rief tatsächlich Montag früh um 9 Uhr an und sagte, ja, ich habe einen Studioleiter gesprochen, die suchen jemanden, machen Sie einen Termin aus, nächste Woche ist das Casting. Und so kam ich, ohne es zu wollen, zu einem Privatcasting.
Casting, was ist das
gut,
nochmal?
Gut, dass Sie nachfragen. Ein Casting ist ein Vorsprechen. Das heißt, wenn man sich bewirbt für einen Job am Mikrofon, dann macht es keinen Sinn, am Telefon das abzunehmen, weil ja die entscheidende Frage ist, wie klingt die Stimme im Studio an den Mikrofonen, die benutzt werden. Und deswegen muss man ins Studio fahren, sich hinter die doppelte Glasscheibe setzen und ein paar Texte vorlesen. Das habe ich gemacht, völlig unvorbereitet, wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen. Und plötzlich sagte dann der Archivleiter, der dabei stand, das ist ja wunderbar, so eine Stimme wie Sie haben wir schon lange gesucht. Da stand ich etwas verdutzt neben mir, weil dass man eine Stimme wie meine suchen könnte, kam mir nicht in den Sinn. Und so kam ich auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise zu einem Beruf, über den ich mir nie Gedanken gemacht hatte, in einer Situation, wo andere sich wirklich massiv mit Ellenbogen durchsetzen müssen, weil das Gott einfach so gefügt hat. Das passiert auch im Reich Gottes.
Ihre Stimme war auch letztens bei uns im Radio zu hören, in der Erzählung.
Aha.
Das ganz normale Wunder, da geht es auch um Berufungsgeschichte, Zeugnissen von Priestern. Mhm. Heute eben auch Ihre Berufungsgeschichte, jetzt bei uns live, Radio Horeb, Sendung Spiritualität. Ich freue mich, dass Sie Ja gesagt haben, weil das ja auch immer was ganz Persönliches ist. Also man könnte ja denken, jetzt haben Sie die Karriereleiter offen, Jura studiert, Operngesang, Radio, das sind schon viele Möglichkeiten. Wann kam denn dann mal die Frage nach dem Priestertum auch noch auf?
Lassen Sie mich mal kurz ein bisschen ausholen. Als Jugendlicher, wie gesagt, war Christentum für mich überhaupt keine Option. Es hat mich nicht überzeugt, inhaltlich nicht, von der Präsentationsform nicht, von der Qualität her nicht, von der Ästhetik nicht. Aber in meiner Suche nach dem Sinn des Lebens kam ich auf anderen Gebieten einfach nicht weiter. Also andere Religionen haben mich nicht überzeugt und auch so philosophisch-nihilistische Strömungen haben mich auch nicht überzeugt. Und dann ging es halt doch irgendwie zurück zum Christentum, der das Bindeglied war, die ältere Schwester einer Freundin, mit der ich damals am Ende meiner Schulzeit zusammen war, die war Ärztin in München und die hatte einen ganz überraschend intensiven, starken Zugang zum christlichen Glauben, zur östlichen, ostkirchlichen Theologie und auch zu Privatoffenbarungen. Hatte, glaube ich, auch die Gabe der Tränen und das hat mich als junger Mann extrem beeindruckt. Und ich habe sie immer mal wieder in München besucht und dann hat sie mir Bücher in die Hand gedrückt, unter anderem auch den Gottmenschen von Maria Valtorta. Also ich bin jemand, der durch Privatoffenbarungen in den Glauben mit hineingestolpert ist. Das war ein Teil. Und der andere Teil war, dass ich mich dann auf die Suche machte und dachte, ja, irgendwie alle Leute gehen nach Asien ins Kloster, in Ashram. Mir ist das zu blöd, nach Asien zu fliegen. Es muss doch auch hier was geben. Und habe mich damals auf die Suche gemacht nach Kloster auf Zeit. Es gab nur ziemlich wenige Angebote in der ersten Hälfte der 90er Jahre und stolperte auf das Salvator-Kolleg in Hörbranz am Bodensee auf österreichischer Seite. Kam dahin für 2 Wochen im Sommer, ich glaube, es war 95, und traf auf eine Situation, die nicht besser hätte sein können für mich. Das Salvator-Kolleg war früher mal ein großes Internat und jetzt, zu der Zeit, als ich hinkam, war es im Prinzip ein Altenheim. Da waren lauter alte Südamerika-Missionare zwischen 80 und 85, ein paar auch über 90, mit denen ich dann dort 2 Wochen zusammengelebt habe, ohne mit dem Glauben viel anfangen zu können. Aber diese Männer haben alle ihr Leben positiv bejaht. Die haben alle gesagt, es war gut, was ich da gemacht habe, dass ich durch den Dschungel geritten bin mit dem Pferd und dies und das, von Geburtshilfe über Brunnenbohren, haben sie alles Mögliche erzählt. Aber endlich mal auf Menschen zu treffen, die sagten, mein Leben war gut und ich möchte es genauso wiederholen, hat mich als junger Mann wahnsinnig beeindruckt und das war genau das Richtige, genau der richtige Impuls. Also nicht irgendwie fromm, sondern lebensbejahend. Und das hatte mir so von meiner Wahrnehmung aus meinem Herkunftsmilieu gefehlt. Die Zusage, man kann eine Entscheidung im Leben treffen, die richtig ist, die erfüllend ist und von dem man später sagen kann, ja, ich würde es nochmal genauso machen.
Aber zu den Salvatorianern hat sie ja dann nicht hingezogen. Der Prozess war noch ein bisschen länger, oder?
Völlig richtig. Das hat natürlich, wie vieles in meinem Leben, so um die 7 Jahre immer gedauert. Also ich hatte 7 Jahre einen Weg zurück in den Glauben, bis ich dann tatsächlich zum regelmäßigen Messbesuch gefunden hatte, zu den Sakramenten zurück, zu einem eigenen Gebetsleben, zu geistlicher Begleitung und auch zur Erkenntnis Jesu Christi in der Eucharistie. Das war auch eine sehr interessante Geschichte, weil das passierte auf das Drängeln eines Freundes im Jahr 2000 oder 2001, ich weiß es nicht mehr genau, in einem Prayer Festival der Jugend 2000, also so ein Anbetungswochenende, das von Freitagabend bis Sonntagmittag geht. Und als dann am Sonntagmittag die Monstranz aus der Turnhalle, aus dem Gebetsraum weggetragen wurde und ich dann wieder zurückkam in die Turnhalle, merkte ich, da fehlt was. Der Saal ist plötzlich völlig leer. Da war die letzten 2 Tage voll, jetzt ist er leer. Und so habe ich die Realpräsenz, die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie begriffen. Das Kuriose daran ist, dass das exakt in der Pfarrei war, wo ich dann 14 Jahre später als Gründungsmitglied meiner Gemeinschaft eingezogen bin, nämlich St. Josef in Ingolstadt.
Da führt der Weg nun zurück.
So ist es, ja. Sie wollen wahrscheinlich noch weiter nach dem konkreten Entwickeln der Priester, des
Ja.
Priestertums fragen. Salvatorianer hat mir eben äußerlich den entsprechenden Schub gegeben, überhaupt das Christentum ernst zu nehmen und dort zu suchen. Als ich dann später auf meiner Suche 2000, 2001 diesen entscheidenden Durchbruch hatte, war ich in Nürnberg, weil ich da Gesang studiert hatte, davor das Referendariat gemacht hatte und eben auch beim Bayerischen Rundfunk im Studio Franken gearbeitet. In der Zeit hatte ich natürlich viel Kontakt zu den Jesuiten. Die Kirche, in der ich mich vor allem aufgehalten habe, war die kleine St. Clara-Kirche am Bahnhof. Also wenn man in Nürnberg aus dem Bahnhof rausläuft, in die Innenstadt, kommt man automatisch an diesem kleinen Kirchlein vorbei, die als Citykirche der Jesuiten betrieben wurde. Und der Pater Karl Kern, der ist jetzt in München, St. Michael, der hat jeden Tag eben auch eine Werktagspredigt gehalten und über 7 Jahre mich immer tiefer hinein in die christliche Spiritualität geführt. Und das spezifische Profil dieser Pfarrei war auch sehr interessant, weil sie nämlich sowohl ganz klassische katholische Spiritualität angeboten haben, also das gesamte Kirchenjahr und die Werktagsmesse, aber als zweites Standbein eben fernstehenden Seelsorge gemacht haben. Es gab viele Projektgottesdienste, was weiß ich, Etappengottesdienste für 50, 60, 70-Jährige, für frühverwaiste Eltern, für Geschiedene, für Leute, die jemanden durch Suizid verloren haben, für eine ganz große Bandbreite von Themen. Und gerade dieser Spagat hat mich unglaublich fasziniert, weil ich auch immer erlebt habe, dass das geht. Also dass Menschen, die sich von so fernstehenden Angeboten locken lassen, auch dann nach und nach in die volle katholische Spiritualität hineinwachsen können. Das waren die Jesuiten, die haben mich damals sehr fasziniert. Ich habe dann auch Freunde gehabt, die dort waren im Noviziat oder die auch dann spätere Ausbildungsabschnitte gemacht haben. Hatte das Glück, da auch immer wieder einen geistlichen Begleiter zu haben, der mich über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Stellte aber fest, dass es mit der aktuellen Ausrichtung des Jesuitenordens vielleicht Schwierigkeit geben könnte. Und deswegen war das nicht unbedingt mein erster Fokus. Was auf jeden Fall war, ist, dass nach der Bekehrung 2001 für mich klar war, wenn ich mit Jesus einen intensiveren Weg gehen sollte, dann garantiert nicht als Diözesanpriester, weil ich es überhaupt nicht verstehen kann, dass Menschen als Singles leben. Und wenn man in die Kirchengeschichte reinguckt, war der Priester, der Pfarrer ja eigentlich nie alleine, sondern war immer Teil eines größeren Haushaltes mit mehreren Kaplänen und sonstigem Personal im Haus. Deswegen war so eine Grundoffenheit für geistliche Gemeinschaften da. Und als ich dann in den 7 Jahren in Erfurt wieder vor der konkreten Frage stand, wie geht's weiter in deinem Leben, habe ich angefangen, mir die geistlichen Gemeinschaften außenrum anzugucken, wie es im Osten eben so gab. Und dort zählte neben Prämonstratensern, Franziskanern, Benediktinern eben auch das Haus der Oratorianer in Leipzig dazu. Und da war ich völlig perplex und überrascht, als ich auf die traf, weil diesen Philipp Neri kannte ich nicht. Und das, was ich da an Dokumenten gefunden habe, an Texten, hat mich enorm angesprochen. Und zum allerersten Mal in meinem Leben hatte ich nicht die Stimme, die ich immer hatte, die nämlich ist, das ist schön und gut, aber nicht für dich, sondern zum ersten Mal hatte ich da in Leipzig die Stimme, das ist schön und gut und passt auf dich. Zwar nicht in dieser Gemeinschaftsform, wie sie es gelebt haben in Leipzig, aber die Idee Philipp Neri und seine Form der Nachfolge in einer Priestergemeinschaft, das war genau das Ding, was mein Herz angesprochen hat. Und infolgedessen habe ich mich dann nach und nach auf die Suche gemacht und habe verschiedene Oratorien besucht. In Aachen, in Wien, auch in Frankreich, in Nancy und Dijon und Hyères und habe so nach und nach dann eben meinen Weg entdeckt.
Vielleicht können Sie ein bisschen mal erklären, Oratorium Philipp Neri, eine berühmte Gestalt in Rom, die 7-Kirchen-Wallfahrt zum Beispiel in Rom, so eine ganz traditionelle Wallfahrt geht auf ihn zurück. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu ihm sagen und was Sie da so angesprochen hat und auch ein bisschen zu dieser Lebensform.
Sie kennen sich ja schon ziemlich gut aus. Ich hoffe, dass die geschulten Hörer von Radio Horeb auch den Namen Philipp Neri schon mal gehört haben. Es ist ein Florentiner gewesen, der 1515 geboren mit knapp 20 nach Rom kam. Also er verbrachte insgesamt 60 Jahre in Rom. Und hatte eine ganz große Fülle von Charismen. Er gilt heute als der zweite Apostel Roms, nach den Apostelfürsten natürlich. Und er hat es verstanden, mit allen Schichten und Menschentypen einen Draht zu finden und Kontakt aufzubauen. Eben eigentlich eine moderne Form, eine westkirchliche Form eines Gottesnarren, würde man manchmal vermuten, der trotzdem sehr, sehr tief in der Theologie und auch in der Spiritualität der Wüstenväter steckte. Was seine Lebensform auszeichnete, war, dass er es verstanden hat, um sich herum Menschen zu sammeln. Oratorium heißt einfach nur ein Ort des Gebetes. Offensichtlich hatten die Römer damals im 16. Jahrhundert, Zeit, als in Deutschland die Reformation tobte, am Nachmittag sehr viel Zeit. Er konnte tatsächlich immer nachmittags ab 14 Uhr mehrere Menschen sammeln. Am Anfang war das in seinem Zimmerchen, was nur eine Handvoll, über lange Zeit, über 10 Jahre, war das nur ein ganz kleiner Haufen. Und dann wuchs das sehr explosionsartig bis auf 100, 200 Menschen an, die sich jeden Tag für eine längere Zeit getroffen haben für Gebet, Bildung und Gemeinschaft. Das besondere Spezifikum des Oratoriums ist, dass er es ermöglicht hat, dass Laien für Laien predigen. Es ging also bis dahin immer nur so, dass ein Priester, ein Ordinierter, ein Geweihter, ein Studierter was gesagt hat. Und der hat zum Beispiel ein kleines Kind, das Franz heißt, auf einen Stuhl gestellt, hat gesagt, du heißt doch Franz, kannst du uns was erzählen, was du vom heiligen Franziskus weißt? Und dann hat dieses Kind angefangen zu erzählen, was am heiligen Franziskus begeistert. Oder er hat, als er selbst noch Laie war, geistliche Lektüre, ob es jetzt Kassian ist oder was anderes, mit seinen Zuhörern gelesen und geteilt. Das ist eine Form der inneren Begeisterung an geistlichen Texten, die sich auch dann durch die spätere Gemeinschaftsform des Oratoriums durchzieht, wenn man bei Tisch Lesungen hört und anschließend im Gespräch versucht, die zu vertiefen. Also eine Form, die wir heute Hauskreise nennen würden. Also heute geht es nicht mehr in diesen großen Rahmen, sondern im kleineren Rahmen. Eigentlich ist ein Oratorium eine Gemeinschaft von Gemeinschaften, wie es in einem alten Slogan aus den, weiß ich nicht, 80er Jahren heißen würde. Das heißt, eine Gemeinde besteht aus vielen kleinen Zellen und die Chance besteht darin, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, die ähnliche Interessen, ähnliche Hintergründe haben. Und die Chance besteht auch darin, dass ich als Priester nicht der Vorturner bin, sondern dass ich den Menschen ermögliche, ich sie ermächtige, wie sie gemeinsam ihren Glauben leben, wie sie gemeinsam beten können, wie sie gemeinsam ihre Woche reflektieren und sich gegenseitig stärken können.
Soweit etwas zum Oratorium des Philipp Neri. Wir haben heute Pater Ralf Heiligtag vom Vororatorium St. Josef in Ingolstadt zu Gast. Er erzählt seine Berufungsgeschichte. Dann müssen wir noch ein Wort sagen zu diesem Begriff Vororatorium. Was ist das dann?
Ja, das Oratorium als Gebetsraum finden Sie in vielen Klöstern. Da steht einfach Oratorium über der Tür. Das ist kein Problem. Aber wenn Sie als Gemeinschaft sich Oratorium nennen, greifen Sie sozusagen in das Namensrecht der Kirche ein. Weil Oratorium ist nur ein Haus päpstlichen Rechtes, eine Gesellschaft apostolischen Lebens, die vom Papst errichtet wurde und berechtigt ist, diesen Titel zu führen. Wir sind ein Haus in Gründung, eine Vorform. Und weil wir uns eben noch nicht Oratorium nennen dürfen, weil es keine Errichtungsurkunde seitens des Papstes gibt, dafür fehlen uns nämlich noch ein oder zwei Männer in unserer Gemeinschaft, sind wir eine Vorform und haben uns nach längerer Überlegung dann entschieden, dass wir uns Vororatorium nennen. Denn eine Gemeinschaft in Gründung macht eigentlich eine sehr merkwürdige Geschichte. Wir simulieren eine Vollform. Das heißt, wir werden nur errichtet, wenn wir innerlich schon funktionieren wie ein fertiges Oratorium. Auf der anderen Seite sind wir kein fertiges Oratorium. Wir sind also eine Vorform, eine Simulation der Vollform, die aber schon in sich alles beinhalten sollte, was später dann auch zur errichteten, kanonisch errichteten Form gehören soll.
Ja, danke mal soweit. Wir werden nach der Musik noch ein bisschen mehr erfahren. Sie haben sich ein Lied von Johnny Cash gewünscht, Redemption. Warum gerade dieses Lied? Was verbinden Sie damit?
Also ein Lied, was ich unglaublich gern mag. Es war eine Zeit, als ich das gehört habe, wo ich auf die großen alten Männer gestolpert bin. Johnny Cash, es gab ja auch eine Verfilmung, Walk the Line zu seinem Leben. Als junger Mann, als mittelalter Mann hat mich überhaupt nicht interessiert. Country-Musik sowieso nicht und seine Exzesse mit Drogen, Medikamenten, Alkohol nicht. Und dann habe ich gehört, dass er als alter Mann von Rick Rubin ins Studio zurückgeholt wurde und dann hat er ihm gesagt, du mach doch einfach mal deine alten Songs zur Gitarre oder ich bring dir dann noch andere Songs, die momentan aktuell sind, die kennst du alle nicht, aber guck doch mal, ob du die nicht dir aneignen kannst. Und so entstanden 5 CDs, die American Recordings, auf denen der alte Johnny Cash mit schon brüchiger Stimme, im Wesentlichen alleine mit der Gitarre, sowohl seine alten Hits als auch Hits anderer Bands aufgenommen hat. Beispielsweise gibt es von Depeche Mode Personal Jesus oder von Nine Inch Nails Hurt. Das sind Songs, die man nie mit irgendwas Christlichem in Verbindung bringen würde. Aber der alte Johnny Cash war so durchtränkt von Glauben an Jesus Christus, dass man das spürt. Dieses Lied Redemption erzählt von der Erlösung, das heißt ja eben so, und erzählt im Text, dass es diese Erlösung herunterkam aus den Wunden Jesu, von seiner Seite, von seinen Händen, von seiner Füße, von seinem Kopf. Und das ist ein Stück, was mich immer unglaublich berührt hat. Dazu hat noch super gepasst, dass ich irgendwann mal später eine Talksendung gehört habe mit Gunter Gabriel. Das ist ja so der deutsche Country-Sänger und die deutsche Stimme von Johnny Cash gewesen. Der hat ihn immer wieder zu Hause besucht und hat mal erzählt, dass er dann ankam und klingelte und dann rumpelte es an der Tür und der wirklich große Johnny Cash stand wie immer in Schwarz hinter der Tür und ließ ihn reinkommen und das Essen war schon gedeckt auf dem Tisch, die Schüsseln standen schon dampfend da und dann hat Johnny Cash angefangen mit seiner Familie zu beten, mit June Carter, seiner Frau und allen anderen, die im Haushalt waren und am Tisch sitzen und dann sagte Gunter Gabriel, er hat gebetet, er hat lange gebetet und deswegen hören wir jetzt diesen Song.
From the hands it came down, from the side it came down, from the feet it came down and ran to the ground.
Johnny Cash, Redemption. Sie hören die Sendung Spiritualität, die Berufungsgeschichte von Pater Ralf Heiligtag hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Das war ein Wunschlied unseres Gastes, der heute seine Lebensgeschichte erzählt. Pater Ralf, eine Sache ist zu spüren, diese Lebensform der Oratorianer, das spricht mich an, das fasziniert mich und das könnte passen, und aber dann eben auch loszugehen. Also ich meine, Sie hatten Beruf, Sie hatten Ausbildung genug, mehrere sogar, mehrere Standbeine. Wie ging es dann weiter? Wie haben Sie dann die Kurve bekommen?
Ja, da hat mir der liebe Gott in meinem Charakter schon eine ganze Menge Hilfe gegeben, weil ich jemand bin, der grundsätzlich immer nach der Wahrheit sucht. Also meine Mutter hat mich schon als Kind geschimpft, hat gesagt, du kannst nicht so ehrlich sein, weil die Ehrlichkeit dann verletzend ist. Und wenn man auch, also wahrscheinlich mein Pastoralteam kann ein Lied davon singen, wenn ich immer so Grundsatzfragen stelle und frage, ja, passt das denn eigentlich, haben wir die richtigen Weichen im Hintergrund gestellt, geht das in die richtige Richtung, dann erzeugt das nicht immer nur niedrigen Blutdruck bei meinen Kollegen, vermute ich mal. Und ich hatte ja das Glück, dass ich in meinem Leben schon mehrfach umgestiegen bin oder stärker es probiert habe, nochmal nachzujustieren. Also mein Berufswunsch als Schüler war erstmal Arzt. Lange Zeit wollte ich Arzt werden, bis die Gesundheitsreform von Horst Seehofer kam. Da dachte ich mir, nö, ich möchte nicht einfach nur für Erfüllungsgehilfe der Krankenkasse sein. Und als ich dann mein zweites Staatsexamen hatte, und das ist wirklich sehr ordentlich ausgefallen, hätte ich auch gut in Staatsdienst gehen können. Und ich habe mich dagegen entschieden und bin in diesen unsicheren Weg des Gesangsstudenten und Rundfunkmoderators gegangen. Und als ich dann eben beruflich auch nochmal sagte, okay, ich möchte jetzt wirklich komplett und nur von der Singerei leben, der Sprung nach Erfurt war ja auch ein sehr großer, weil ich dafür dann den Rundfunk aufgegeben habe und auch mein gesamtes Netzwerk, das ich über fast 10 Jahre in Nürnberg aufgebaut hatte. Also ich hatte mehrfach die Erfahrung des Absprungs und auf diesen Punkt, jetzt zu Jesus Ja zu sagen, auf den habe ich sehr lange hingefiebert und hingewartet. Und als es endlich soweit war und der Pater Anton Lesser, der ja den Hörern von Radio Horeb bekannt sein dürfte, sagte, so komm, jetzt spring endlich. Da bin ich dann gesprungen am 1. März 2015. Es war also ganz leicht, die Brücken hinter mir abzubrechen. Es war der Josefsmonat, mit dem ich viel verbunden hatte. Ich hatte nochmal das Glück, dass ich richtig schöne Opernproduktionen davor hatte. Wir hatten ein Gastspiel in Antibes in Südfrankreich. In dem Zusammenhang konnte ich sowohl die beiden Oratorien in Dijon und Hyères besuchen, sozusagen von meinem Arbeitgeber finanzierten Ausflug in französische Oratorien. Und es war einfach eine sehr, sehr gelungene, sehr, sehr gelungene Wechsel. Und ich war dann ganz frech nach meiner letzten Vorstellung am Theater, am Stadttheater in Erfurt, habe ich dann hinter dem geschlossenen Vorhang, da läuft dann immer so eine Verabschiedungszeremonie und der Chef hält eine Rede und so. Da habe ich dann am Ende gesagt, so, Leute, liebe Kollegen, ich werde jetzt Priester und das heißt, ich werde mit Leuten Christus verkündigen und mit ihnen beten und das machen wir jetzt, das beten wir zusammen. Und dann habe ich den Vater Unser vorgebetet auf der Hinterbühne des Theaters Erfurt. Ich vermute mal, das ist noch nie passiert dort, wird vielleicht auch nie wieder passieren. Aber es hat mir Gänsehaut gemacht und große Freude gemacht. Und der Sprung hat sich in jedem Fall gelohnt.
Wie war denn die Reaktion Ihrer Kollegen, als Sie das gehört haben, dass Sie Priester werden wollen?
Die war nicht weiter verwunderlich, weil ich mich eben schon über einige Jahre als Christ geoutet hatte. Ich hatte auch versucht, in Erfurt verschiedene Gebetskreise aufzubauen, Gebetskreise für Erwachsene, einen Kontemplationskreis, der interkonfessionell war, Freitag um 15 Uhr. Ich war beteiligt an einem christlichen Singspiel auf den Domstufen, auch im Rahmen der Sommerfestspiele des Theaters, und hatte auch versucht, einen kleinen Gebetskreis innerhalb des Theaters aufzubauen. Also waren die schon mit meiner Frömmigkeit vertraut. Dann heiße ich ja auch noch Heiligtag. Es ist ja auch jetzt nicht unbedingt was das Leben besonders leicht macht. Und viele meiner Kollegen hatten dann auch noch eine ausreichende Fernsehbildung, um sich um das Jahr 1981 zu erinnern. 1981 saßen unsere Mütter weinend vor dem Fernseher, weil nämlich damals die Dornenvögel liefen, The Thornbirds, mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle als Father Ralph de Bricassar, der Mann, der sich entscheiden muss zwischen Glaube, Karriere und Liebe und sich nicht entscheiden kann. Jedenfalls galt ich immer schon als Father Ralph oder Pater Ralph im Theater. Und als dann der Schritt kam, hat sich wirklich niemand gewundert. Worüber ich mich allerdings gewundert habe, war, dass so viele Kollegen sagten, ja, das passt zu dir, wir freuen uns mit dir, mach das und werde glücklich.
Wow, auch schön. Und wie war die Reaktion Ihrer Eltern oder Familie?
Auch die war überhaupt nicht überrascht, weil ich eben die Jahre davor mich zunehmend stark engagiert hatte, weil sie auch wussten, dass ich mir verschiedene Gemeinschaften angeschaut hatte, weil ich bereits erste Versuche gemacht hatte in längeren Katechesen oder Einkehrtagen. Also ich hatte auch das Glück, dass es zum Beispiel in Bamberg einen Priester gab, der mit Seminaren in seiner Pfarrei angefangen hatte. Und da konnte ich dann doch eine Reihe, das waren also 5 bis 10 große Themen abdecken, wo ich mich dann auch intensiv eingearbeitet hatte mit dem Katechismus und mit der Bibel. Und insofern war ich auch extrem dankbar, weil diese Basis, die ich vor dem Theologiestudium erleben konnte, sowohl von der Wissensseite her an Wissen über die Bibel und den Katechismus, wie auch an praktischem Wissen über Spiritualität von den Wüstenvätern her und den großen Kirchenvätern, diese Basis trägt mich bis heute, und da hätte ich im Studium eigentlich kaum was draufsatteln können.
Sie haben eben Pater Anton Lesser erwähnt, der mir Radio Horeb mit aufgebaut hat. Er wohnt in Österreich. Wie ist da die Beziehung oder warum hat er jetzt mit den Startschuss für Sie gegeben?
Ja, auch da gibt es eine kleine Geschichte, wie es viele Geschichten gibt. Das hing damit zusammen, dass meine Eltern, ich habe einige Jahre für sie gebetet, dann auch ihre Bekehrung hatten und eine Christusbeziehung gefunden hatten über Exerzitien in Hochaltingen und auch über Wallfahrten nach Medjugorje, wo ich persönlich bisher noch nie hingekommen bin. Aber meine Eltern haben da eine ganz starke Bindung hin entwickelt. Und wenn man dann schon aus Medjugorje zurückkommt, dann guckt man, wie das weitergeht. Und es gibt ja überall so Medjugorje-Gebetskreise. Das gab es auch in Bamberg und in Hallstatt bei Bamberg. Und so kam mein Vater dahin, später auch meine Mutter. Und dort befand sich ein Witwer, ein Herr Holzer, der Vater von Pater Klaus Holzer. Die haben meine Eltern irgendwie ins Herz geschlossen, weil er regelmäßig auftauchte und scheinbar einen guten Eindruck machte. Und jedenfalls lag mir meine Mutter permanent in den Ohren, ich solle doch mal zum Pater Klaus fahren. Jetzt fahr doch mal zum Pater Klaus, da kannst du mal gucken, wie es ist. Fahr doch mal zum Pater Klaus. Und als Sohn gibt man dann irgendwann mal auf, wenn die Mutter lang genug an einem rumschraubt. Und so kam es dann, dass ich Ostern 2011 in der Heiligen Woche in das Mutterkloster nach Schwarzenfeld der Passionisten gefahren bin, nördlich von Regensburg, mit einem Erfurter Freund zusammen, und haben dort eben die Heilige Woche verbracht. Das war noch ohne Pater Anton, der tauchte dann erst am Ostersonntag auf dem Nirgendwo, in dem großen Wirbelwind, in dem er normalerweise lebt. Wir gingen dann nach der Liturgie ein bisschen im Garten spazieren. Er hat mich dann sofort auf Knochen und Mark ausgefragt und war dann der Meinung, dass das alles gar kein Problem ist. Er war damals ernannt als Direktor, als Regens von dem Priesterseminar in Heiligenkreuz. Das war also noch ein halbes Jahr vor seinem offiziellen Dienstantritt. Und er hat dann schon die ersten Fäden ausgeworfen und sagte, ja, das wird schon, wir kriegen dich dann da unter. Und mit seiner Mithilfe war es dann eben im März 2015 soweit, dass ich da starten konnte. Und er war immer der, der halt einfach gesagt hat, so, jetzt mach halt einfach. Das hat mich immer gefreut. Also ich als ehemaliger oder studierter Jurist und auch Wirtschaftsjurist habe natürlich auch einen Zugang zu so richtigen Machertypen, wie der Pater Anton einer ist. Und wenn jemand mal nicht rumlamentiert und Bedenkenträger ist und dann sagt, komm, mach, das wird schon, habe ich das natürlich enorm angesprochen und ich war unendlich dankbar, dass ich mein allererstes Semester im Priesterseminar in diesem Melting Pot, in dieser ganz reichen Atmosphäre von Heiligenkreuz verbringen durfte.
Wie alt waren Sie da? So ungefähr?
41. 41 war ich da.
Okay, also das nächste Studium stand dann vor der Tür. Nochmal Schule von vorne. Wie war da Ihre Begeisterung darüber?
Die Begeisterung war eine geteilte, wie Sie sich denken können. Ich hatte damals schon 27 Semester studiert. Ich glaube, das ist mehr als genug. Ich glaube, alles in allem habe ich 32 Semester studiert.
Für Jura, für Gesang und alles, was Sie noch gemacht haben.
Jura, Wirtschaft, Gesang und Aufbaustudium, Liedgesang. Und die Theologie macht zusammen ein Studienprogramm, was mehr als drei Menschenleben ausfüllt. Ich hatte ehrlich gelinde gesagt überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich hatte auch die Hoffnung, dass die Kirche so flexibel ist, dass sie für Männer meiner Provenienz da irgendwelche flexiblen Lösungen findet. Man liest ja auch da immer wieder Zeug aus den USA oder so, wo man einfache Lösungen hinkriegt. Oder ich habe in Erfurt habe ich die Weihe eines Witwers mitbekommen, wo es auch eben ohne Vollstudium ging. Und natürlich biografisch bin ich natürlich immer der Opa oder der Vater. Und die 20 Jahre mehr Lebenszeit auf dem Buckel, die machen sich schon bemerkbar. Insofern war es auch wirklich eine große Fügung und eine Gnade, dass ich in Heiligenkreuz anfangen konnte, weil ich in Heiligenkreuz eben nicht der Älteste war, sondern gab es Leute, die noch älter waren und noch mehr Lebenserfahrung hatten. Und Heiligenkreuz hat eben bei aller Verrufenheit, wo Leute sich da die Zunge drüber zerreißen, hat eben eine große, große Flexibilität mit Menschen verschiedenster Herkunft, verschiedenster Biografie, verschiedenster Spiritualität und Lebensalter einen sehr individuellen Lösungsweg zu finden. Und natürlich ist auch gerade Pater Anton jemand gewesen, der da ziemlich ein großes Vorbild ist, wie es gelingt, individuelle Lösungen zu zimmern.
Ja, er selbst ist ja auch Spätberufener. Und so viel ich weiß, war gar nicht Platz für alle Seminaristen, die kommen wollten. Es wurden Container aufgestellt. Haben Sie auch in so einem Container gewohnt?
Dieses Abenteuer durfte ich nicht teilen. Leider, leider. Ich bin, nachdem ich ja antizyklisch gekommen bin, im Sommersemester, bin ich in das Zimmer eines Freigängers gegangen, der das Seminar verlassen musste in diesem Semester. War also im Hauptgebäude im ersten Stock. Auch das eine unglaubliche Fügung für mich, denn das war der Flur, wo die Kapelle mit der Heiligen Eucharistie war. Die hatte Pater Anton auch so gestaltet, ein kleines Zimmerchen mit einem Altar und mit einem flauschigen weißen Teppich ausgelegt. Es hat unglaublich eingeladen zur eucharistischen Einbetung und das ist genau das gewesen, was ich auch in der Anfangszeit gebraucht habe, in einem Zimmer zu wohnen, wo ich einfach nur zwei Türen weitergehen muss und da ist Jesus in der Allerheiligsten Monstranz und ich kann da, egal ob morgens um 2 oder um 4 oder um 5, einfach hingehen und kann mit meinem Herrn Zwiesprache halten. Das ist eine unglaubliche Chance gewesen und ich kann gar nicht dankbar genug sein, dass es so eine Möglichkeit gab.
Tag Ihrer Priesterweihe, Pater Ralf, war dann der 2. Mai 2020, voll in der Corona-Zeit. Ihre Priesterweihe war dann auch etwas ungewöhnlich mit den Medien, weil gar nicht die Gäste dabei sein konnten. Wie war für Sie dieser Tag?
Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, der erste Corona-Priester der Menschheitsgeschichte. Ich fühlte mich so ein bisschen wie ein Untergrundpriester zu Verfolgungszeiten, egal ob bei Nazis oder in der DDR. In Erfurt wurde ja auch Thomas Hallig im Untergrund geweiht, von dem ich auch einiges gelesen hatte, mit dem ich mich auch verbunden fühlte. Und einer meiner Kaplanskollegen hat gefrotzelt, ja, du wurdest mit reichlich Desinfektionsmittel geweiht. Alles in allem war ich sehr, sehr dankbar über die ganze Situation, weil es im Mai 2020 ja eher eine Stimmung der Absagen war. Normalerweise haben die allermeisten Leute ihre Hochzeiten, ihre Taufen, ihre Bischofsweihen auf irgendwann verschoben, was für mich innerlich überhaupt nicht in Frage kam. Also wenn es stimmt, dass Gott Männer beruft, wenn es stimmt, dass die Kirche Priester braucht, wenn es stimmt, dass die Kirche viele Jahre investiert, damit einer Priester werden kann, wieso soll man das auf unbestimmte Zeit verschieben? Das ist mir überhaupt nicht einleuchtend gewesen. Ich bin sehr dankbar, dass unser Bischof Gregor Maria Hanke das genauso gesehen hat und dass es überhaupt gar keine große Überzeugungsarbeit brauchte, dass wir die Weihe unter den gegebenen Bedingungen durchführen. Und das ist mir natürlich auch zugute gekommen, dass ich keine 25 mehr war, sondern 46. Und es halt ohne große Party abging, das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen, weil das Zentrum ist viel klarer. Und das ist natürlich wie alles im Leben, hat es immer ein Für und ein Wider und es ist immer eine Chance. Die Chance einer solchen Priesterweihe ist, dass sie ungleich anders auf das Zentrum, auf Jesus Christus, auf die eigentliche Weihehandlung, auf die Begegnung mit Jesus im Sakrament ausgerichtet ist. Sie haben viel, viel mehr Chancen, sich zu konzentrieren, weil sie in der Liturgie selbst von nichts abgelenkt werden, weil nicht hinterher die große Sause auf sie wartet oder die große Tournee, wo sie 4 Wochen lang jeden Tag woanders in der Festpredigt halten müssen, sondern es geht einfach nur, es geht nur um Jesus und seine Berufung und sein Händeauflegen und seine Salbung. Da kann man sich total reinfallen lassen. Und ich bin ja ohnehin ein Medienmann, also dass da keine Leute sitzen im Kirchenschiff, das ist der normale Probenbetrieb für einen Operndarsteller. Also als Opernsänger probt man endlose Stunden im leeren Opernhaus. Das heißt, das leere Opernhaus ist der Normalfall, das volle Opernhaus ist der Sonderfall. Insofern ist eine leere Kirche für mich kein Problem und wenn da Kameras oder Radioübertragungen laufen, auch nicht. Insofern hat der liebe Gott da mal wieder nichts getan als gefügt.
Die Zeit ging jetzt schneller vorbei als gedacht bei dieser Sendung. Eine Frage habe ich noch beim Oratorium, also Priesterweihe, die war letztes Jahr. Sie leben im Vororatorium St. Josef. Wir haben eben ein bisschen darüber gesprochen. In einem Orden legt man normalerweise Gelübde ab. Sie haben mir gesagt, bei Ihnen ist das ein bisschen anders. Wie ist das bei den Oratorianern?
Die Oratorianer legen Wert darauf, dass sie kein Orden sind, sondern so eine Zwitterform. Also das merkt man auch in der Zuständigkeit der römischen Dikasterien. Ist jetzt da, sind es da, ist das Ordensreferat zuständig oder das Weltpriesterreferat? Das Oratorium steht dazwischen. Der heilige Philipp wollte keinen neuen Orden gründen. Das war ihm ganz wichtig. Er sagte, wenn du eine Berufung hast für einen Orden, dann gibt es viele wunderbare Orden. Dann werde Dominikaner oder Jesuit oder was auch immer. Und hat auch viele Menschen begleitet, damit sie in diesen Orden Fuß fassen konnten. Er selbst wollte das nicht, weil er ein großer Freigeist war und sich das immer anders vorgestellt hatte. Er wollte keine Gelübde ablegen, sondern die Regel, die er für sich entdeckt hat, ist die Liebe allein. Das klingt natürlich abgedroschen. Die Liebe allein zählt. Ich muss mich nicht kirchenrechtlich binden durch Gelübde, indem ich Armut, Keuschheit, Gehorsam verspreche, sondern all das fügt sich zusammen in der Liebe. Und weil es ja eine familiäre Lebensform ist, es sind kleine Häuser, an die ich mich für mein gesamtes Leben bis zu meinem Tod binde, bin ich auch aufgerufen, eine ganz andere Form von Beziehung zu meinen Mitbrüdern zu leben. Ich kann ihnen eben nicht entkommen, dadurch, dass ich mich in der großen Gemeinschaft verliere oder dadurch, dass ich das Haus wechsle. Das geht im Oratorium nicht. Es zählt nur die Liebe. Eine etwas flapsige Art und Weise, das zu beschreiben, wäre zu sagen, es funktioniert genauso wie eine wilde Ehe. Da sagen sie ja auch, never change a winning team. Das Schöne an einer wilden Ehe ist, dass ich jeden Tag mich neu durchringen muss zu bleiben. Ich muss jeden Tag neu sagen, aus Liebe bleibe ich da. Ich müsste es nicht, ich bin von nichts äußerlich gezwungen, auch nicht finanziell gezwungen. Es ist eine reine, freie Entscheidung. Und aus dem Umstand erkennen sie schon, wie ungewöhnlich und vielleicht auch wie vereinzelt so eine Berufung innerhalb der Heiligen Kirche ist.
Bevor jetzt manch ein Hörer sich fragt, befürwortet Pater Ralf jetzt die wilde Ehe? Vielleicht ein Wort noch dazu. Ist die Bindung an sich schlecht, die feste Entscheidung?
Natürlich überhaupt nicht. Also die Oratorien sind natürlich auch eher, wir sind ein päpstliches Haus oder wollen ein päpstliches Haus werden. Das heißt, wir sind ganz eng verbunden mit Rom. mit der Lehre der Kirche, mit dem Katechismus, mit den Sakramenten. Und ich selbst bin ja jemand, ich bin ja eben auch keine 25 mehr, ich habe ja auch mein Vorleben. Ich selbst hatte meinen Weg zurück in das Ideal der Keuschheit, das ich als Jugendlicher nie gelernt habe. Ich finde, das Ehesakrament ist ein ganz, ganz großes Geschenk und ein unerschöpflicher Quell der Heiligkeit für ein Ehepaar. Und für mich ist es überhaupt keine Frage, dass ich Menschen versuchen möchte, für diesen Weg zu begeistern. Wilde Ehe ist natürlich eine Realität, die viele Menschen leben. Aber mein Herz brennt dafür, Menschen von innen her zu erschließen, worin die Gnadenquellen einer sakramentalen Ehe bestehen.
Sie selber haben den Weg jetzt Priestertum vor Oratorium. Viele junge Menschen überlegen, was ist mein Platz im Leben? Was habe ich einen Ruf zum gottgeweihten Leben oder wohin geht's? Was würden Sie so Menschen raten? Wie sollen sie vorgehen?
Ich würde Ihnen erstmal zur Gelassenheit raten. Unser Gott ist ein Gott, der sehr viel aushält. Das heißt, wenn er jemanden wirklich ruft, dann macht sich das bemerkbar. Dann kann ich auch davor weglaufen, aber im Prinzip wird es immer deutlicher. Und das war auch in meiner Lebensgeschichte so, dass es durch viele Stationen meines Lebens, wir könnten auch noch 4 oder 5 Stunden weiterreden und könnte ich noch ganz viele Anekdötchen erzählen, wo was wie genau passiert ist. Gott lässt nicht locker. Und Gott hält auch mal ein Nein oder ein Vielleicht aus. Und es ist so wie beim Biliam auf seinem Esel. Er stellt dann schon irgendwann mal den Engel in den Weg, wo ich dann weder links noch rechts aus kann und wo dann selbst der Esel in die Knie gehen muss. Das heißt, das Erste ist, dass ich Gott zutraue, dass er mich fesselt und dass er mir den Weg öffnet. Und wenn ich dann die nötige innere Gelassenheit habe, dann kann ich auch anfangen zu hören. Was ich höre, ist das eine, was die anderen hören, ist das andere. Also ich rate immer zu einer guten geistlichen Begleitung. In oratorianischer Tradition sollte man sich einen Begleiter nach guter Überlegung aussuchen, dann fest bei ihm bleiben und sich auch an das gewöhnen, was der zu sagen hat. Und die Menschen selbst, die um einen herum sind, die geben eigentlich auch immer ein sehr, sehr gutes Feedback. Wenn man sich die richtigen Menschen um sich herum sammelt, die ihre Meinung sagen, die ein echter Spiegel meiner selbst sind, dann kriege ich das, was Gott von mir will, schon sehr, sehr gut raus, auch über diesen Sensus Fidelium. Das kann man dann irgendwann gar nicht mehr übersehen. Und dann muss ich mir halt auf den Weg machen und hier und da und dort mich umgucken und ich spüre dann schon, was richtig ist.
Vielen Dank, Pater Ralf Heiligtag, für Ihr Zeugnis heute hier bei Radio Horeb, Radio Maria. Für alle, die gerne das noch einmal nachhören wollen, Sie können das tun bald in der Mediathek von Radio Horeb, www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Oder wie immer können Sie auch eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Dazu brauchen Sie folgende Nummer, das ist die 08328 921 120. Prüfungen können wir nicht machen, aber wir können darum beten. Pater Ralf, darf ich Sie zum Abschluss um ein Gebet, um Berufung und um den Segen bitten?
Sehr gerne. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.
Herr Jesus Christus, du bist die größte Freude und die größte Begeisterung, die ein Mensch in seinem Leben empfinden kann. Du selbst forderst auf, dass wir den Vater bitten, dass er Arbeiter sendet, weil es keiner machen kann. Ich bitte dich jetzt, dass du die Frauen und die Männer berührst in ihrem Herzen, die du rufst, dass du ihnen jetzt zu spüren gibst, dass es deine Stimme ist, die in ihr Herz hineinspricht und die zu ihnen sagt, ich bin die tiefste Erfüllung. Und wenn du Ja sagst zu dem Abenteuer, das ich mit dir vorhabe, dann wirst du eine Freude, eine Fülle, eine Tiefe in deinem Leben erfahren, von der du noch gar keine Ahnung hattest, dass es das gibt. Ich möchte dich hineinnehmen in dieses Wunder meines Reiches. Lass dich darauf ein, sagt Jesus zu dir. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigam, des heiligen Josef, des heiligen Philipp Neri und des seligen Rudolf von Bern, segne, begleite und stärke euch in der Gabe der Unterscheidung, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke, Pater Ralf, und alles Gute Ihnen für Ihren weiteren Weg.
Vielen Dank.
Danke auch Ihnen fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.